Hallo zusammen, hallo Helene.
Hallo miteinander.
In dieser Podcast-Folge geht es um die Altersvorsorge. Aber keine Angst, nicht trocken und verstaubt, sondern ganz praktisch und direkt umsetzbar. Und natürlich aus aktuellem Anlass auch noch ganz kurz mit einem Blick auf die AHV-Abstimmung und ihre Konsequenzen. Money Matters, der Podcast über alles rund um Finanzen mit mir, Angela Mügind, und vielen kompetenten Expertinnen. Sponsoring von dieser Staffel ist die Bank Claire. Die Bank Claire hat ihren Namen ganz bewusst gewählt. Claire bedeutet im Retromanischen klar, einfach, deutlich, und so redet sie auch über Geld. Denn die Bank Claire ist fest davon überzeugt, dass du nur die beste Lösung für dich kannst finden, wenn du über finanzielle Herausforderungen redest. Wenn du jetzt gerade deine Hände frei hast, könntest du mir kurz einen Gefallen machen und den Podcast bewerten. Es sind nur 2 Klicks und würde mir sehr weiterhelfen. Danke vielmals. Und jetzt zum Thema. Heute ist Helene Lischer bei mir. Hallo Helene.
Hallo Angela. Hallo miteinander.
Helene Lischer ist Finanzplanerin bei der Bank Claire und privat setzt sie sich leidenschaftlich für unsere Natur ein. Vielleicht kommt das, weil wir beide vom schönen Luzerner Land sind.
Ganz sicher. Ich glaube, da hat etwas. Genau.
Also, dann legen wir gerade los mit der Altersvorsorge. Brandaktuelles Thema ja wieder und betrifft uns alle. Ist eine der grössten Sorgen, hört man auch immer wieder, auch von jung bis alt. Und ich höre aber auch oft das Argument, ich kenne mich überhaupt nicht aus damit und darum mache ich auch eigentlich überhaupt nichts. Ich bin ja kein Profi. Kennst du das Argument auch?
Ja, leider hört man das natürlich sehr viel, auch gerade von Frauen. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr schade, weil so kompliziert ist es ja gar nicht. Und wenn ich manchmal so Ratschläge anhöre von Leuten, wo meinen, sie können mit raus und geben dann so Ratschläge, dann sage ich mir auch ja, also nein, dann lieber nicht diese Ratschläge, sondern einfach das machen, was man kann und sich dafür interessieren. Dann kommt das eigentlich immer gut.
Man hört auch immer wieder von dieser Vorsorgerlücke. Das ist so ein riesiges Wort. Was heisst denn das überhaupt?
Ja, das ist interessant. Eine Vorsorgelücke, das kann man eigentlich, es gibt verschiedene Ansichten. Also die eine, die ganz einfache, die ist eigentlich, wie soll ich sagen, das ist ganz einfach, das beschreibt eigentlich die Differenz von den Renten, die man dann mal würde bekommen im Alter, und von dem, was man würde brauchen. Also es ist eigentlich die Differenz, dass man weniger Einkommen hat, weder dass man eigentlich Ausgaben hat. Und das ist dann das im Alter. Und sonst sind es auch Vorsorgelücken natürlich da, während dem, dass man berufstätig ist. Und dort schaut man dann, was sind denn für Lücken da, wenn ich jetzt zum Beispiel würde sterben oder invalid werden, wie wäre das für die Überlebenden oder wie wäre das für mich selber in einer Invalidität? Wie viel hätte ich denn, wie viel bekäme ich und wie viel würde ich denn brauchen? Und das sind dann die Lücken. Und das rechnet man dann so im Jahr auf und dann kann man das aufrechnen auf die verschiedenen Jahre. Also ab Pension sind das 20, 30 Jahre mindestens.
Mhm. Das heisst aber auch, ich muss eigentlich wissen, was ich überhaupt brauche. Das ist sehr individuell, oder?
Genau, ja. Da wären wir eigentlich fast wieder beim Budget.
Oder? Das habe ich eigentlich fast habe ich vergessen zu sagen. Helene Lischer ist nämlich bei mir im Podcast über die Folge «Wenn das Geld knapp wird» dabei. Und dort haben wir über das Budget geredet. Also falls ihr noch kein Budget habt, jetzt unbedingt dort reinhören.
Genau, da sind wir eigentlich fast wieder dort. Aber es geht natürlich vor allem darum, dass man auch schaut, man kann das zum Beispiel machen mit einer Vorsorgeanalyse, dass man das eben abcheckt. Wie sieht das aus mit dem Tod, Invalidität und vor allem eben im Alter. Wie sieht denn das aus? Wie viel habe ich Einkommen? Und vielfach ist es dann auch noch so, dass man meint, im Alter, wenn man dann pensioniert ist, dann gibt man gar nicht mehr so viel aus. Heieiei, Achtung! Weil das ist genau das Gegenteil ist der Fall. Da hat man plötzlich viel Zeit und hat Lust, viele Sachen zu machen. Und das muss man, wenn man das kann, sollte man das auch mit einberechnen.
Mhm, dass man die Zeit dann auch noch ein bisschen geniessen kann.
Ja, genau. Vor allem die ersten Jahre nach den, ich sage denen so Genussjahr nach der Pension, so ab 65 bis 74, da hat man ja noch Lust, viele Sachen zu machen und möchte auch noch viel erleben. Genau.
Ja, das stimmt. Wer ist von diesen Vorsorgelücken betroffen?
Es sind eigentlich alle von diesen Vorsorgelücken betroffen. Und was noch interessant ist, ist, dass je mehr das eigentlich die Leute verdienen, je mehr sind sie noch viel davon betroffen, prozentual. Und was man auch noch viel vergisst, ist zum Beispiel Leute, die selbstständig sind. Die sind sich dann wirklich nicht bewusst, wenn jemand eine Therapeutin ist oder so, sind sich die Leute nicht bewusst dafür, dass man eben keine Pensionskasse hat und dass man dann noch mehr muss sparen muss, selber, damit man dann wirklich bei der Rente etwas hat.
Also ein bisschen querbeet, wo die Altersvorsorge vor Herausforderungen steht. Wenn du jetzt einen Zauberstab hättest.
Also ich nehme jetzt den Angela, den Zauberstab. Ich nehme den sehr gerne. Was ich natürlich, wenn ich hätte am meisten Freude, wenn einfach alle Leute im Alter genau so viel Rentenböden bekommen, wie sie würden brauchen. Und dass man nicht noch komplizierte Sachen muss machen mit der ersten, zweiten, dritten Säule, sondern einfach, dass alle genug hätten und nicht müssten die Ergänzungsleistungen anfragen oder so Sachen. Das wäre so ein bisschen mein Zauberstab. Aber wir sind beim Zaubern, gell? Wir kommen wieder auf die Realität zurück.
Ja, es klingt gut, einfach, klar, verständlich und genug für alle. Es ist wunderschön und kurz und knapp, wo du das zusammengefasst hast. Genau, jetzt sind wir auch bei der Realität. Und dort geht es jetzt darum, was kann ich denn schlussendlich machen, um die Vorsorgelücken wirklich zu schliessen?
Also eben, um eine Vorsorgelücke zu schliessen, musst du ja zuerst mal genau wissen, was dir genau fehlt. Also wenn dir jetzt irgendwie jedes Jahr 1'000 Franken fehlen, dann weißt du, du musst auf 25 Jahre 25'000 Franken ansparen. Aber leider sind das meistens sehr viel höhere Beträge. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man sich bewusst ist, dass man Sachen machen muss. Und dann kann man anfangen planen. Dann kann man anfangen planen und sagen, okay, wie viel kann ich jetzt schon zurücklegen, damit ich dann, wenn ich eben in die Situation komme, damit ich dann eben genügend Geld habe. Und das geht, hat mit dem einen Zusammenhang, dass man es planen und dass man es sich vorbereiten darauf. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wirklich, in dem Sinn.
Wir hören in diesem Podcast immer wieder von allen ExpertInnen, die sagen, Zeit, dass man sich einfach wirklich aktiv darum kümmert. Und jetzt hören wir es hier auch wieder, dass man sich frühzeitig darum kümmert, auch wenn es noch ein bisschen, jetzt in meinem Fall ja auch, eigentlich recht weit weg ist. Und trotzdem, wo du das so schön beschrieben hast, dass man ja dann die Genießerjahre haben will, ich finde, das ist eine mega schöne Motivation, dass man irgendwie so sich darauf vorbereitet und denkt, ich möchte das auch haben, oder? So ein bisschen Schiff fahren und Torte essen und was es da alles noch gibt, oder?
Ja. Genau.
Kommen wir zu einem anderen Thema oder zu einem Thema, das eben auch das Ganze sehr stark beeinflusst. Und das ist, dass viele Frauen ja Teilzeit arbeiten, sei es, weil sie ein zeitintensives Hobby haben oder ein kleines Nebeneinkommen oder einfach auch heutzutage eine bessere Work-Life-Balance möchten. Was muss man jetzt beachten, wenn man sein Pensum zum Beispiel nur ein bisschen reduziert, also sagen wir 70 oder 80%?
Also das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe mir auch noch ein bisschen Überlegungen gemacht dementsprechend. Es ist ja so, wir reden viel von prozentual ein bisschen zurückgehen, weil das eben die halben Tage sind, wo wir dann nicht arbeiten, wo wir nicht mehr beim Arbeitgeber sind, sondern wenn wir eben Sachen dann für uns machen, eben für die Familie oder für das Hobby und so weiter. Und irgendwo durch ist es ja eigentlich gar nicht die Frage, wie viel mehr Freitage habe ich jetzt, sondern die Frage ist eigentlich, wie viele Franken habe ich weniger? Ja, es geht vor allem um die Franken. Weil wenn jemand 50'000 Franken verdient und runtergeht, dann gibt es noch schaurig wenig. Aber wenn jemand einen sehr guten Verdienst hat und dann wir dort ein bisschen runterschrauben, dann kann das eigentlich manchmal noch gut länger, je nachdem, oder wie das Budget ist, auch wie viele Ausgaben das man wirklich macht. Und von dem her finde ich es ganz wichtig, dass man es wirklich in Franken anschaut. Und es ist auch so, wenn man jetzt runtergeht mit der Zeit, je nach Arbeitgeber, ist es manchmal auch so, dass man plötzlich in dieser Situation konfrontiert ist, wo man dann sagt, ja, eigentlich schaffst du ja weniger lang, aber die Arbeit ist echt die gleiche, so mehr oder weniger, oder? Und dann müssen wir gerade mehr Frauen müssen dann Shampoo aufpassen, dass wir nicht einfach so zu, wie soll ich sagen, zu Bindli werden, wo einfach schaffen, von morgen früh bis am Abend, damit wir das ganze Volumen gleich noch hinbringen. Und das ist dann irgendwie ein bisschen schade. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man auch wirklich dann weniger arbeitet.
Das stimmt.
Ich finde das ganz wichtig, weil vielfach ist es wirklich ein kleines Problem. Und das ist jetzt einfach der erste Aspekt vom Arbeiten her. Und der zweite Aspekt ist natürlich, dass man es eben ausrechnet. Was macht denn das aus, der Unterschied? Wenn ich jetzt von 100 auf 80 runtergehe. Und ich habe mal ein bisschen geschaut, dass also zum Beispiel bei der ersten Säule ist die Konsequenz nicht so schlimm. Das ist ja wirklich das Grundeinkommen. Auch wenn wir mal pensioniert sind, die erste Säule, das ist der HV. Dort ist der Einschnitt nicht so riesig gross, also auch Potenzial her. Aber bei der zweiten Säule, bei der Pensionskasse, dort geht es ganz schnell noch mehr runter. Also wenn wir zum Beispiel 20% weniger Lohn haben, wo wir von 100 auf 80 gehen, das heisst nicht, dass wir einfach nur ja, zwischen Anführungs- und Schlusszeichen 20% weniger Rente haben, sondern meistens geht dort die Rente eben leider noch mehr ab. Das kann bis zu 25-30% sein für 20% weniger Lohn. Und das, dort muss man dann wirklich ganz gut aufpassen.
Ja, also das ist eigentlich noch viel mehr, als man im ersten Moment denkt. Oder? Das ist wieder der Kurzentscheid, also das Hirn, das dann denkt, ja, ist ja nur wenig und die Konsequenzen sind aber viel grösser. Und der andere Punkt, den du gesagt hast, kann ich auch aus persönlicher Erfahrung beitragen. Als Direktionsassistentin hätte ich auch 80% arbeiten können. Aber es wäre ja dann nicht so gewesen, dass an dem anderen Tag, wo ich nicht rum war, jemand rum war, der die Arbeit übernommen hätte. Also wäre ja das Arbeitsvolumen, wie du das gesagt hast, das wäre ja genau das Gleiche geblieben, aber ich hätte einfach 80% Lohn bekommen. Und darum dort, glaube ich, gilt es auch genau herzuschauen, ist das wirklich ein Deal, der jetzt für mich auch fair ist, oder ist es einfach... ja, für die andere Partei, sagen wir mal, auch gut.
Genau.
Also ist das so ein bisschen das Fazit, dass wenn ich weniger Lohn habe, habe ich auch weniger Altersvorsorge?
Ja, das ist ganz sicher so. Ja. Es ist einfach nicht linear. Das muss man berechnen. Es ist nicht linear, das heisst nicht, dass man 20% weniger arbeitet und dann 20% weniger Rente hat. Es kann wirklich sein, dass man dann mehr weniger Rente hat, wenn er einfach nur die Reduktion vom Arbeitspensum.
Mhm. Gibt es etwas, was man machen kann gegen das?
Das Erste, was man machen kann, ist natürlich ganz sicher mal schauen, wie sieht es zum Beispiel eben gerade bei den Pensionskassen aus, auch beim Arbeitgeber. Also es gibt Arbeitgeber, die ein bisschen bessere Pensionskassen machen, wenn er einfach nur das BVG, also das Minimum, das man im Gesetz können. Und das kann man dann mal anschauen. Wie sieht das in meinem ganz speziellen Fall aus? Und dann, was kann man dagegen machen? Dann muss man halt selber auch sparen. Und selber dann die Lücke auffüllen. Oder eben Rückstellungen machen und sagen, ja gut, okay, ich arbeite jetzt weniger, ich gebe weniger Geld aus. Aber eben, in der Pension ist das genau wie das Gleiche. Und dort hat man ja dann eigentlich 100% Pension und möchte eigentlich gerne 100% leben. Und nicht nur einfach der Unterschied, der uns dann bleibt für die Work-Life-Balance, die wir während dem Arbeitsprozess machen.
Wir kommen noch dazu ein paar ganz praktische Fragen, die du uns noch beantwortest. Und vorher möchte ich doch noch schnell einen Rückblick machen auf das Abstimmungswochenende. Du hast mir vorhin schon ganz schnell ein paar Sachen gesagt, die ich dann doch auch noch, ja, obwohl ich mich damit befasst habe, spannend gefunden habe. Jetzt wissen wir das Resultat. Wir erhöhen das AHV-Alter für die Frauen, haben gleich einen höheren Mehrwertsteuersatz. Was heisst das jetzt aber wirklich?
Also für das AHV-Alter heisst es eigentlich ganz klar, dass wir jetzt, dann, wenn das dann in Kraft tritt, sind wahrscheinlich im 24. müssen wir dann schauen, dass die ersten Jahrgänge noch so 3 Monate schrittweise länger arbeiten müssen. Zuerst mal 64 und 3 Monate und dann 64 und 6 Monate, bis wir dann bei 65 sind. Und dann haben wir noch die Übergangsjahrgänge bis 1969. Und die müssen dann alle schon bis 65 arbeiten, aber sie kommen mit der Rente, mit der AV-Rente, noch ein bisschen Zuschlag über. Und das ist relativ sehr kompliziert. Also es gibt hier 3 Abstufungen. Die ein bisschen mehr verdient haben, kommen ein bisschen weniger über. Die ein bisschen weniger verdient haben, kommen ein bisschen mehr über. Aber die Abstufungen gibt es und das ist relativ, ja, ich habe das Gefühl, das wird nicht so einfach sein, das Ganze auch zu implementieren in den, zum Beispiel in den Finanzplanungssystemen. Und was man eigentlich auch noch sagen kann, ist, dass man dann erst ab dem Jahr 2035, wenn der Jahrgang 1970, 65 wird, die Frauen, die im 70er geboren sind, dass eigentlich erst ab dem Jahrgang dann einfach genau gleich ist wie mit den Männern zusammen. Das kann man mal sagen von der AHV her. Was Mehrwertsteuer betrifft, das ist natürlich ganz klar, das ist für alle ist das sofort eigentlich greifbar. Sobald es dann eingeführt wird, ist das für alle greifbar. Das sind dann die 0,4% vor allem, die wehtun, oder? Von 7,7 auf 8,1%. Und das tut dann eigentlich gerade für alle weh. Also jetzt gerade, wenn ich schaue, zum Beispiel die Gastgewerbebetriebe, die haben jetzt schon Mühe, dass sie überhaupt können, ihre Kosten, die sie mehr haben für Energie, dass sie die können überhaupt übertragen. Und dann kommt dann noch einmal die 0,4% Mehrwertsteuer dazu, wenn man dann schaut, wie sich das die Preisentwicklung, wie das dann weitergeht. Aber auf jeden Fall, wir sind alle davon betroffen. Ist ganz klar.
Ja, und das Timing ist jetzt natürlich gerade eine Herausforderung mit allem anderen, was sonst noch läuft, Inflation und was wir haben. Schauen wir, was da auf uns zukommt.
Genau.
Gut, ich habe es versprochen. Wir haben sehr praktische Fragen mitgebracht. Die erste ist, ein Paar gründet eine Familie. Nach der Geburt möchte die Frau ihr Pensum stark reduzieren. Was muss das Paar beachten? Und hast du da so ein paar Tipps und Tricks?
Also, ich finde es ja super. Junge Pärchen, die Kinder haben, ich finde das hervorragend. Also, mir gefällt das immer. Aber es ist natürlich schon so, wenn dann das Pensum stark zurückgeht, dann gibt es ganz, ganz eine neue Organisation. Und es ist gefährlich, weil vielfach ist es dann in diesen Pärchen so, dass vielleicht Frauen ein bisschen mehr zurückstecken mit dem Pensum als die Männer. Und das ist für wegen vielen Gründen ist es eigentlich ein bisschen gefährlich. Weil es gibt natürlich dann einen Karriereeinschnitt. 80%, das geht meistens noch. Also das sind jetzt viele Arbeitgeber, die das akzeptieren, dass die Leute auf 80% runtergehen und du kannst den gleichen Job behalten. Aber wenn du noch weiter runtergehst, dann hast du einfach auch einen Karriereeinschnitt. Das heisst, du kannst nicht mehr deine Position gut wechseln. Und von dem her, was ich eigentlich noch interessant würde finden, ist, wenn man doch schon so Teilpensums hat, dass man das könnte zum Beispiel mit einem Top-Sharing Prinzip einander ergänzen. Das heisst, dass man halt aus zwei Personen einen Job 100% macht. Das ist, ich glaube, das wird sicher mehr kommen in der Zukunft. Es ist nicht ganz immer so einfach, das umzusetzen.
Du siehst ja auch in der Praxis, weil BankClaire hat es ja. Also es ist eine neue, moderne Form und ich glaube, es gibt viele Vorteile, aber es ist ja alles immer auch nicht nur immer einfach, ich glaube, das dürfen wir auch sagen, oder? Aber schön, dass es so viele neue Möglichkeiten gibt.
Ja, es ist natürlich, es braucht auch einen riesigen guten Austausch zwischen diesen zwei Personen. Und dass sich dann auch so ein bisschen die Verantwortung und die Arbeit, dass sich das dann auch wirklich gleichberechtigt aufteilt wird. Und, aber ich glaube, das ist etwa wie bei allem. Das sind so Modelle, die man muss ein bisschen erleben und ausarbeiten. Und dann gibt es halt am Anfang gibt's, Schwächen, wo man dann sieht, wo man kann erkennen, wo man tut analysieren. Und dann wird das immer besser, so ein Modell. Das ist eigentlich logisch. Das ist eben wie bis das 80%-Modell, wo man vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, das ist gar nicht möglich und niemand hat auf der Bank 80% arbeiten können. Und heute sind wir voll dabei. Und das geht doch gut.
Das ist also, so cool, ja. Ist wirklich eigentlich 80% ja schon fast normal, oder? Das ist wirklich, hat sich schon verändert. Dass das, ja, eben auch für viele junge Leute, die das gar nicht anders möchten. Und das ist schon schön. Und das andere, was ich jetzt gerade gedacht habe, jedes Modell bringt Herausforderungen. Und wenn eine Person eine Stelle inne hat, hat die Person auch Schwächen, die sie mit sich bringt. Und das ist ganz natürlich, das haben wir alle auch. Und darum glaube ich, wo Menschen sind, werden wir Herausforderungen haben, werden wir aber auch viel stärker haben. Es ist cool, wenn man ein bisschen außerhalb der Box denkt und so neue Sachen möglich sind, oder? Wo dann eben vielleicht auch wir sind jetzt eigentlich darauf gekommen wegen der Karriere, die dann eben vielleicht keinen Karriereknick dafür bedeutet, oder?
Ja, ich finde das sehr wichtig und ich finde das auch wirklich eine ganz gute Idee. Und dieses Modell, das kann man, wenn man hier wirklich erlebt, dann kann man es auch verbessern. Und ich meine, für einen Arbeitgeber ist es ja irgendwie interessant, wenn er eine freie Stelle zwei Leute hat. Dann könnte er auch die Ferienablösungen untereinander machen und er hat dann auch zwei Köpfe, die mitdenken. Und nicht nur einen. Das ist eigentlich fast eine Win-Win-Situation für alle. Also ich würde das ganz fest begrüßen, wenn das mehrere Arbeitgeber würden auch so noch einführen, dass das möglich ist. Ja.
Und eigentlich so ein bisschen als Trick in dem Fall auch für die Frauen, die zulassen, wirklich so ein bisschen, dass man trauen, die neue Form auch anzuschauen und vielleicht individuelle Lösungen zu finden, dass es heute nicht mehr so nur eine Lösung gibt, die allen passt, oder? Ich glaube, das dürfen wir auch sagen. Jede Familie ist anders.
Ja, ich würde eigentlich alle dazu auffordern, das zu machen. Es ist auch so, dass wir in der heutigen Arbeitswelt müssen wir ja sehr flexibel sein und wir haben viel Wandel. Und irgendwo, wenn man doch selber noch dazu führen kann, ist doch noch das super. Also irgendwie, mich würde es freuen, noch so Sachen zu implementieren und zu experimentieren. Und vor allem auch, es ist wie gesagt, es ist wirklich eine Win-Win-Situation schlussendlich für alle zusammen.
Kommen wir zu der nächsten Frage. Wie sollte die junge Familie die Care- und Teilzeitarbeit aufteilen? Das ist eine sehr persönliche und individuelle Frage, finde ich jetzt gerade, wenn ich sie lese. Aber wir haben die uns so notiert. Welche Vor- und Nachteile gibt es, wenn beide jetzt zum Beispiel Teilzeit arbeiten?
Also es ist natürlich super, wenn beide Teilzeit arbeiten. Das heisst dann schon, dass diskutiert worden ist darüber und dass beide Teile möchten auch zum Beispiel, vielleicht wenn Kinder da sind, sich um Kind kümmern. Und ich finde das super, dass die jungen Väter, dass das heute fast eine Selbstverständlichkeit wird, dass die sich auch um Kinder kümmern, dass die auch sehen, gross werden. Und bei dem, was man dann machen kann, es ist, manchmal ist es dann so, dass wenn dann so ein Routine kommt, dann ist dann plötzlich doch wieder eine Person, die eben viel mehr macht, zum Beispiel im Haushalt oder mit der Organisation von der ganzen Familie und so. Und was ich dann eigentlich würde vorschlagen, ist, dass man vielleicht eben im Paar, dass man dann über das redet und dass man das vielleicht, wenn plötzlich einer von beiden das Gefühl hat, ja, jetzt ist es nicht mehr so gerecht, ich habe das Gefühl, jetzt mache ich doch viel, viel mehr als der andere, dass man das wirklich ein bisschen aufschreibt, angeht, analysiert und dann kann man das wieder ausmachen, habe ich das Gefühl, untereinander. Es ist ja, ich finde das super, ich habe jetzt so auch mit in der Umgebung ein bisschen mit den Leuten geredet und die haben mir gesagt, doch, die jungen Männer, die tun auch putzen, die tun auch schenken und das macht mir also wirklich Freude, weil bei meiner Generation wäre das jetzt noch nicht so ganz der Fall gewesen. Oder vielleicht sind wir auch selber blöd gewesen, unter Anführungszeichen, wir Frauen, und haben einfach gemacht, oder? Und haben dann vielleicht nicht genug gefragt. Man muss einfach immer auch fragen und ein bisschen fordern und ein bisschen geben und ein bisschen entgegenkommen und dann geht es zusammen, gibt es eine gute, harmonisierte Situation.
Mhm. Es ist ja so, dass gibt der Spruch, das heisst, die wichtigste Karriereentscheidung in deinem Leben, die du triffst, ist die, wer du heiratest. Und das hat ja schon ein bisschen etwas, weil, wie du sagst, es ist Verhandlungssache und man muss dann daheim verhandeln. Und je nachdem, wer man mit sich im Boot hat, ist die Verhandlung vielleicht einfacher oder schwieriger, oder?
Ja, also besser kann man es fast nicht sagen, Angela. Es ist genau so. Und es ist natürlich auch so, wenn einem der Partner dann auch unterstützt und sagt, hey, es ist eigentlich schade, dass du aus dem Job rauskommst, weil du es nicht mehr 100% schaffst oder so, und dann das auch einsieht, dass das eigentlich schade ist, dann gibt euch das zusammen, gibt es nachher dann auch wieder immer gute Ideen und es ist genau richtig. Und der Partner, ich finde, der Partner ist so etwas Wichtiges, dass wenn man mit dem zusammenarbeiten kann, es ist auch, jeder Partner ist irgendwo durch auch ein Coach für den anderen. Und wenn ein Paar das kann leben kann, dass jeder der Coach ist vom anderen, dann kann es nur gut rauskommen. Und wenn man halt dann nicht den Partner hat als Coach, dann muss man es halt ein bisschen auswärts suchen. Aber einfach nicht aufgeben, einfach immer weitermachen. Das ist ein bisschen mein Omen von heute.
Ja, das ist wunderbar, hast du das gesagt. Jetzt, um nochmal auf die Hard Facts zurückzukommen, wenn ich da ein bisschen der Spielverderber bin. Das heisst aber, dass beide in diesem Modell ja Vorsorgelücken haben, oder?
Das ist ja so, ja. Genau, das ist ja so. Wegen dem ist es ja dann auch wichtig, dass sie eben, ich komme wieder aufs Budget, dass sie das Budget machen und das genau zusammen anschauen. Und irgendwann sind dann vielleicht auch die Kinder wieder draussen oder vielleicht hat man dann weniger Hobbys oder man hat dann vielleicht auch wieder Lust, ein bisschen mehr im beruflichen Leben reinzukommen. Und dann kann man auch wieder Sachen aufholen manchmal. Und wenn es nicht der Fall ist, dann muss man es halt wirklich schon vorher einplanen, dass man halt mit einer Sparquote, die man hat, dass man halt ein bisschen mehr auf die Seite tut. Und irgendwo durch, es ist, ich weiss, es ist immer die Budgetfrage, wie viel brauche ich, wie viel gebe ich wirklich aus. Und irgendwo durch ist ja dann die Frage schlussendlich, ja, was brauche ich überhaupt, um glücklich zu sein? Also das ist ja das Allerwichtigste. Und vielfach Leute, die sich mit dem dann auseinandersetzen, die sehen dann, dass es eigentlich wenig braucht, um glücklich zu sein. Das sind manchmal gar nicht die Sachen, die man meint. Also da sich noch Sachen kaufen, irgendwie noch 2-3 Monate, ist das Glück nicht mehr da. Mhm. Aber der menschliche Austausch, den man ja hat, wenn man mehr Zeit hat miteinander, das Glück, hoffe ich, ist natürlich noch da.
Apropos Glück, Sie wollen jetzt auch noch heiraten? Also der nächste Schritt kommt. Was erwartest du einem Paar, das möchte heiraten? Was müsst ihr zusammen anschauen vor diesem grossen Schritt?
Also der Unterschied ist ja, wenn man im Konkubinat ist, dann ist es ja wirklich eigentlich so. Das sind das zwei Personen, die zusammen leben, aber von heute auf morgen kommt man ja eigentlich wieder auseinander und niemand schuldet niemandem etwas. Und das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, dann ist man... Das sind zwei Einzelpersonen. Und wenn man heiratet, dann wechselt das. Ich glaube eigentlich schon noch an die Heirat. Also ich finde das eine gute Institution, das Heiraten. Und also wenn man ja heiratet, ist es so, man macht dann zusammen eine ökonomische Union. Und das heisst dann auch, dass eigentlich beide dazu beitragen. Und was noch wichtig ist, ist auch, dass man dann wirklich auch ein bisschen schaut, wer macht was. Und das ist ja dann auch, wenn man heiratet, kann man ja auch schauen, weil es ist unser Güterrecht, wo wir eigentlich wettet haben. Also man kann ja zum Beispiel eine Gütertrennung machen, man kann eine Gütergemeinschaft machen oder halt ganz stinknormal, sage ich jetzt mal so, die Errungenschaftsbeteiligung. Und das hat nachher dann auch Auswirkungen, wenn jetzt zum Beispiel das sollte mal auseinandergehen oder so. Und dass man das einfach von Anfang an auch schon gerade besprechen. Ich sage immer, ein Heirat, man sollte eigentlich können sagen, wir dürfen nur für sieben Jahre heiraten. Und dann muss man das immer so, wie bei der Versicherung, dass es einfach von Jahr zu Jahr weitergeht, aber dann muss man das immer wieder anschauen miteinander, ja, und zusammen aufnehmen, das Thema. Aber gut, das wäre jetzt der andere Zauberstab gewesen.
Du kommst am Schluss noch mal einen über. Okay, also eben, wir haben schon ein bisschen angetönt. Viel geht auch um die Absicherung. Also ist man jetzt mit der Ehe einfach abgesichert und es ist alles erledigt?
Ja, also nein, leider überhaupt nicht. Was sagen wir immer so schön? Ein Mann ist keine Vorsorge. Das heisst, man muss genau gleich weiter schauen. Und was auch wichtig ist, dass man sich immer, dass beide sich um das Thema Finanzen interessieren. Ich finde das ganz ein wichtiger Punkt. Und dass man nicht einfach sagt, ja, okay, mach du das nochmal und du. Das ist ja gut, Arbeitsaufteilung. Aber wenn man schon eine Arbeitsaufteilung macht, muss doch der andere immer interessiert sein auch und schauen, ja, wo stehen wir jetzt? Und dann miteinander Fragen können anzuschauen. Und das finde ich einfach etwas ganz Wichtiges, was man wirklich machen sollte. Ich glaube, einmal im Jahr sollten die Leute zusammensitzen und so Sachen machen. Also zum Beispiel, ich sage jetzt so das Datum, das macht man nichts anders. Das ist am Anfang November, wo es langsam so wüst wird für draussen, man kann nicht Skifahren. Und dann so eine Sonntag nehmen, wenn es regnet und einfach die Sachen mal anschauen wieder. Und dann sagen sie nämlich, oh, es ist schon wieder ein Jahr durch. Ja, es ist schon wieder ein Jahr durch. Jetzt müssen wir es wieder schauen, wie sieht es aus mit den Finanzen? Was hat sich geändert? Weil manchmal ändert sich viel und man merkt es gar nicht. Gerade wenn man verheiratet ist, geht das rubi schnubi schnell, das Jahr geht das vorbei. Und das finde ich wichtig, dass man das miteinander anschaut.
Ja, und gerade wenn man Kinder hat, verändert sich ja auch die Bedürfnisse von diesen Kindern. Hobbys ändern vielleicht und das zieht enorme finanzielle Konsequenzen unter Umständen mit sich.
Ja, also Kind kostet ja sehr viel. Ich weiss nicht, das haben mal andere Leute haben das mal ausgerechnet, wie viel das kostet. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, aber ich habe 1 Million im Kopf. Und das sind natürlich dann hohe Beträge, wo man sich nicht so bewusst ist jeden Tag, aber es kostet. Ja, die Ausbildung kostet. Und je grösser das werden, desto teurer wird es. Also wenn sie klein sind, dann sind das noch die Windeln und der Shoppen und die Sachen, Krankenkasse. Und je nachdem, wie grösser das werden, dann kommen dann die verschiedenen Hobbys dazu, die verschiedenen Sport, Musik, ist ja schön. Aber irgendwie, es kostet auch alles. Mhm. Und das muss man dann auch gut einberechnen, so ein Budget.
Also ihr habt es gehört, der November steht vor der Tür, mache ich das Money Date ab, damit es ein bisschen cooler klingt oder was auch immer, aber tun Sie Kalender, das ist nämlich wirklich wichtig, einfach die Zeit nehmen für die Finanzen. Schlussendlich werde ich dir wahrscheinlich später mal dankbar sein, dass ihr es gemacht habt. Oder nicht wahrscheinlich, da bin ich ziemlich sicher. Genau, ich habe noch etwas, wo man nicht gerne darüber redet und ich frage es dich jetzt auch gleich und da geht es darum, dass der Großteil von dir aber ja leider auch geschieden wird. Wie kann ich mich absichern, wenn es zu einer Scheidung sollte kommen?
Also es ist jetzt vielleicht auch wieder so ein Rat, den man vorher schon machen muss. Aber ich habe mal so einen Kurs besucht, wo wir von Scheidungen geredet haben. Und dann bin ich irgendwie am Schluss dazu gekommen, hey Leute, hey Frauen, behaltet die Beweise auf. Was haben sie vor dem Hochzeit gehabt? Was haben sie vorher schon gehabt? Was haben sie wirklich eingebracht, Ideen, damit wenn man dann muss teilen muss, bei einer Scheidung wird ja dann geteilt, oder? Je nachdem auch, was man für ein Güterrecht hat, dass das auch dann gerecht geteilt wird. Und dass man nicht einfach, dass dann vielleicht, ich weiss jetzt auch nicht, die andere Person dann kann sagen, ja du hast ja sowieso immer nichts geschafft und gar nichts verdient, wegen dem komme ich jetzt alles über und dann geht man ganz von einer falschen Situation aus. Und dann das einfach auch ein bisschen behalten. Die Beweise. Und vor allem, was natürlich der zweite Punkt ist, der wichtig ist, bleibt immer ein bisschen dran. Also, dünnt weiter schaffen, auch wenn es Kinder da sind, dünnt, behaltet ein Bein im Beruf, damit ihr, wenn ihr müsst, wieder in den Beruf zurück. Auch wenn ihr es vielleicht dann nicht wollt, aber bei einer Scheidung, dann müsst ihr heute wieder zurück. Dann müsst ihr wieder ins Berufsleben zurück. Dass ihr dann schon einen Fuß drin habt und dass es dann nicht zu schwierig wird, wieder etwas können, aufzubauen. Dort dazu gehört auch zum Beispiel sich weiterbilden. Also man kann sich weiterbilden mit Ausbildungen, man kann sich aber auch weiterbilden mit Interessen, Lesen, Bibliothek, Bücher holen, Sachen anschauen. Das ist auch so wichtig, finde ich, dass man einfach nicht, dass man nicht plötzlich stehen bleibt an einem Punkt, dass man immer weitergeht.
Und was wir jetzt noch nicht so angesprochen haben, aber was ich auch immer einen wichtigen Punkt finde, ist, wenn man erwerbstätig bleibt, kann man nämlich auch immer in 3a einzahlen.
Genau, ja, das ist sehr wichtig. Und das ist ja je nachdem, ob man bei einer Pensionskasse angeschlossen ist oder nicht, sind dann die Beträge ein bisschen anders. Aber dann könnt ihr auf die Experten suchen. Die können euch das dann genau im Detail erklären, wie viel das ihr jetzt wirklich einzahlen dürft. Sonst kommt ihr von der Steuererklärung. Wenn ihr zu viel einzahlt, kommt dann ein schönes Briefchen von der Steuerbehörde, wo dann so lieb sagt, ja, sie haben dann viel zu viel einzahlt und das ist dann gar nicht jemandem erlaubt. Das dürfen sie nicht, das müssen sie dann zurückzahlen. Einfach, das könnt ihr euch vorher informieren darüber, das ist noch wichtig.
Wenn wir bei der Vorsorge sind, was spielt oder welche Rolle spielt das Thema Anlegen in der Vorsorge?
Also das Anlegen ist ja eins von diesen wichtigen Punkten. Also ihr habt ja, wenn wir jetzt davon sagen, wir tun anlegen, dann tun wir jetzt, ich gehe jetzt mal davon aus, wir tun eine Sparquote anlegen. Also wir haben jedes Jahr ein bisschen Geld, das wir können auf die Seite tun. Und dann würde ich eigentlich schon vorschlagen, dass man dort gut investieren tut. Das gibt ja dann die verschiedenen Profile. Das müsst ihr mit einem Experten abklären. Was ist jetzt da gut für euch? Sind das eher nicht so börsengängige Sachen oder sind das eben Vollbörsen? Weil der Unterschied ist nachher dann gewaltig. Ich habe mal eine ganz kleine Rechnung gemacht. Wenn man zum Beispiel während 35 Jahre, das ist so das Alter, das man dann hat, bis zu der Pension, wenn man jedes Jahr 1'200 Franken auf die Seite legt. Das wären 100 Franken pro Monat. Mhm. Nehmen wir etwas ganz Einfaches. Dann gibt das nach diesen 35 Jahren, wenn ihr keine Zins drauf habt, gibt es 42'000 Franken. Wenn ihr das aber anlegt, so, ich würde sagen, so ein Profil, wo man sagt, ja, Hälfte, Hälfte Aktien, Hälfte, Hälfte nicht Aktien, dann gibt das schon 69'800. Und wenn ihr ganz ein risikofreudiges Profil habt, das ist vielleicht nicht für alle der Fall, aber wenn man so davon ausgeht, dass man so die nächsten 35 Jahre immer wieder etwa 6,2% erwirtschaften mit Aktien, dann gäbe das volle 139'000 Franken. Und der Unterschied ist natürlich extrem hoch. Und irgendwo finde ich auch, man muss investieren, weil sonst frisst einem eigentlich das Ersparnis die Inflation. Und jetzt sehen wir ja, gerade das Jahr sind wir ja, kommen wir ein bisschen hart dran. Ja. Da. Das ist seit langem, haben wir nicht mehr, sind wir uns nicht mehr so gewöhnt, aber jetzt kommt es wieder auf uns zu. Mhm.
Und gell, was du jetzt gerade gesagt hast, die Unterschiede in diesen Beträgen. Ich meine, da kann man auch die ein oder andere Vorsorgelücke schliessen.
Man kann das auch schliessen mit dem. Ja. Ich habe Leute gesehen, die haben so 3A-Konten auf der Bank, wo es gut gelaufen ist. Haben die tatsächlich können, eigentlich ein bisschen Geld verdienen noch mit dem. Ja. Mhm. Haben dann ein bisschen Glück gehabt, sind dann die guten Jahre gewesen. Aber im Grossen und Ganzen ist es dann tatsächlich so. Ja, die Vorsorgelücken kann man mit dem natürlich schon schliessen, das ist klar. Aber man muss es machen, regelmässig.
Regelmässig. Und dranbleiben, Geduld haben.
Ja, genau. Einfach auch einmal im Jahr. Mindestens für einen. Oder mehr, oder? Könnt ihr natürlich auch.
Wir kommen nochmal zum Sparpotenzial. Oder welche Rolle spielt das bei meiner eigenen Vorsorge?
Also das Sparpotenzial ist ja wirklich der wichtige Punkt, weil wenn du Ende Monat, wenn du alles Geld ausgibst, das du bekommen hast, dann kannst du ja nichts auf die Seite legen. Ist ja logisch, oder? Und ich finde einfach, dass die Sparquote ist eine wichtige Sache. Und schaut doch bei euren Ausgaben, was kann ich jetzt, wo kann ich noch ein bisschen zurückstecken, wo kann ich, ohne dass es mir wehtut. Also sorry, gell? Nicht, dass ihr den Gürtel eng schnallt und einfach nur, dass ihr zum Sparen nicht mehr esst oder so, das ist dann nicht gefragt. Aber es gibt manchmal wirklich so gute Sachen, wo zum Beispiel auch, wenn ich denke, viele Kollegen von mir, die gehen am Mittag, können die etwas holen, über den Mittag zum Essen. Und wenn ich mir manchmal die Qualität anschaue, dann denke ich mir auch, ja gut, okay, so einen Teller Spaghetti ist schon fein. Also ich habe das auch gerne, aber irgendwo fehlt mir noch ein bisschen Protein und fehlt so Sachen, Gemüse und so Sachen, Früchte. Und dann sage ich mir, ja, dann habe ich eigentlich, nehme ich mir gescheiter etwas Gutes mit von daheim, wenn ich dann etwas hole. Und schlussendlich sind es eigentlich ein paar Franken, die man spart pro Tag, aber pro Jahr macht das einen grossen Unterschied.
Das stimmt. Und gesünder gegessen hast du auch noch. Das hast du
ja, sehr genau. Gut gesehen. Ja.
Ich sage es auch immer beim Getränk unterwegs, oder? Also die Fläschchen Wasser oder was auch immer das es dann ist, am Kiosk oder so, das ist schon unglaublich, was die drauf schlagen. Und das könnte man ja von daheim mitnehmen, einfach eine schöne Flasche kaufen. Dann macht es sogar noch Spass.
Ja, man und muss dann einfach, die Frage ist dann einfach, man muss dann manchmal, es kommt ein bisschen auf das Handtäschchen drauf an, wo man hat. Oder? Aber ja, vielleicht kann man ein bisschen ein grösseres Handtäschchen nehmen. Oder ein Rucksäckchen ist eigentlich noch fast praktischer.
Das stimmt. Und ist ja jetzt auch wieder sehr modisch.
Also ist sehr modisch, genau. Ja.
Gut, wir kommen wirklich schon langsam zum Schluss. Aber ich möchte dich noch fragen, aus deiner langjährigen Erfahrung mit KundInnen, was hast du da für Erkenntnisse können mitnehmen?
Ja, ich habe eigentlich schon viel festgestellt, dass ich mache ja viel Finanzplanung. Das heisst, ich habe wirklich Kundinnen und Kunden, die zwischen 50 und 65 sind. Und ich mache dort schon auch noch die Erfahrung, dass leider sich die Frauen zu wenig um Finanzsachen kümmern. Und dann gehört man aber schon, also ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber manchmal haben dann Männer eine gute Idee und dann sage ich, ja gut, die gute Idee ist vielleicht nicht die guteste gewesen, oder? Ist nicht die beste gewesen. Und dann sage ich mir, tönt euch Frauen, tönt euch auch um Finanzen kümmern, tönt euch dafür interessieren. Im Schlussmoment ist es ja eigentlich, ein 1 plus 1 gibt 2. Also, ich meine, wenn du ein Rezept für holst, von der, ich weiss jetzt auch nicht, von einem Kuchen oder so, und dann sagst du, das ist jetzt aber nicht so viel, ich möchte den verdoppeln, dann kannst du dich das auch rechnen. Und sagst, jetzt mache ich jetzt ein doppeltes Volumen von dem Kuchen. Und es ist eigentlich, es geht immer um 1 plus 1 ist 2. Mhm. Einfach noch ein bisschen komplizierter.
Das stimmt wirklich. Ich muss das auch sagen, weil es hat, also ich bin überhaupt nicht rausgekommen, die Geometrie und so Sachen. Und es geht ja nicht um das. Es ist viel einfacher. Es ist, ja, hat auch meistens keine Buchstaben in diesen Rechnungen wie bei Algebra. Es ist wirklich nicht so schwierig, gell?
Ja, genau. Wenn man, vielleicht kann ich da jemand helfen, mal ein bisschen zeigen, wie man das einfach machen kann, einfach rechnen. Auch wenn ich jetzt gerade etwas, wo die Leute finden, das ist sehr kompliziert, dann zum Beispiel einen Pensionskassenausweis, den man bekommt jedes Jahr, dann doch den mal vornehmen und anstatt einfach ein Löcheln und in den Ordner legen und auf die Seite tun. Dann das mal anschauen. Und wenn ihr wirklich Sachen habt, die ihr nicht so versteht, dann geht zu jemandem, der das anschauen kann. Das kann vielleicht jemand sein von einer Freundin oder das kann jemand sein von der Bank oder vielleicht auch der Partner ganz einfach. Oder? Meistens ist das auch eine gute Sache. Und schaut das an. Und es ist vor allem auch, was soll ich noch sagen? Es ist auch wichtig, dass wir Frauen wirklich uns um die Sachen kümmern. Weil also wir Frauen, wir haben ja eigentlich meistens ein bisschen einen Altersunterschied auch noch mit den Männern. Das heisst, wenn wir jünger sind im Pärli wie der Mann, dann haben wir zusätzlich haben wir noch das Glück, dass wir vielleicht ein bisschen eine längere Lebenserwartung haben. Das heisst, wir werden älter wie der Mann. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass wir uns eigentlich münd um die Finanzen kümmern, weil der Partner eben nicht mehr da ist. Und dann macht doch das jetzt schon. Also es ist doch so einfach. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, wenn man einfach sagt, ja, der andere macht das schon gut. Und ich hatte auch schon Leute gehabt, wo der Mann gesagt hat, ja, die Frau interessiert es gar nicht, die kommt dann gar nicht an Termin. Dann sage ich auch, oh, sie, wissen Sie, das wäre aber jetzt schon wichtig, dass sie auch kommt. Wir reden nicht nur über Zahlen. Wir reden auch über andere Sachen. Mhm. Über Wünsche, über Sachen, die man gerne machen möchte. Und auch über, wie lange man arbeiten möchte. Und ich glaube, dort hat dann ihre Frau sicher auch eine Idee. Und dann kommen dann die Frauen und dann merkt man, dass sie ganz interessiert sind und viele Fragen stellen. Mhm. Auch über Zahlen und über die Finanzen. Und dann habe ich auch eine Freude bei so einem Gespräch. Dann bin ich auch ein bisschen glücklich.
Sehr schön. Wenn ihr uns wirklich den Pensionskassenausweis lesen wollt, dann hast du gerade eine schöne Vorlage geliefert, weil die Folge nächste Woche geht dann um die Pensionskasse und wir reden wirklich darüber, welche Zahlen also eigentlich auf dem Papier wichtig sind. Ich habe dir versprochen, zum Abschluss, du darfst noch mal den Zauberstab schwingen. Hast du noch mal einen Wunsch, wo den Hörerinnen ans Herz möchtest legen?
Ja, das ist ganz ein allgemeiner Wunsch. Ich möchte einfach wirklich, dass die Frauen Freude haben an den Finanzen. Und Ja, ich finde es ganz entspannende Sache. Ich habe mir irgendwie mit 30 habe ich mir gesagt, hat irgendwie so einmal ein Versicherungsberater ist gekommen und hat gesagt, ja, das müssen Sie unbedingt versichern, weil wissen Sie, dort ist der Artikel 41, der sagt, dass wenn Sie das nicht machen, dass dann Sie doch müssen zahlen. Da habe ich gesagt, leck mir den Mann, kommt da draus, der könnt alle Artikel. Dabei hat er einen gesagt, oder? Und ich habe das Gefühl gehabt, können alle. Und habe gesagt, so Helen, jetzt liest du die Sachen auch. Und ich habe dann mehr und mehr davon dazugelernt und ich habe dann eben genau gelernt, dass der Versicherungsberater sie wahrscheinlich nur einen einzigen Artikel gekannt hat und der dann gesagt hat, dann habe ich gefunden, ja gut, okay, also ist ja gut mit einem Artikel an, ich möchte jetzt noch ein paar andere können. Und einfach fühlt euch sicher, auch wenn ihr nur einen Artikel könnt, wenn ihr nur eine Sache könnt, fängt mit dem an, das ist der Grundstein. Und dann immer ein bisschen mehr und immer ein bisschen mehr. Und dann irgendwann haben es dann drin und dann sind ihr auch wohl. Und das ist meine Zauberstadt. Fühlt euch wohl mit diesen Sachen, mit diesen Fragen um Finanzen.
Absolut perfekt. Danke vielmals, liebe Helen.
Gerne.
Schön, dass du heute dabei bist. Wenn man noch Fragen an dich hat, dann findet man deinen Kontakt in den Shownotes. Wir haben es schon zwischendurch ein bisschen erwähnt. Sie ist auch die Budget-Queen. Also auch dort sehr stark. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke vielmals. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen. Merci vielmals.